Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, ich möchte euch gleich mit hineinnehmen, voll in diese Begebenheit, die wir in der Lesung gehört haben, diese Geschichte von den 10 aussätzigen Männern. Und ich habe die Predigt genannt, vom Danken zum Glauben kommen. Und es ist natürlich mehr als Danken, deswegen gleich 5 Schritte ausfindig gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte und darauf vertrauen, dass Gott an uns handelt, dass Gott auch zu uns heute direkt sprechen kann. Die 5 Schritte lauten, also 5 Schritte zum Glauben: erstens bitten, zweitens gehen, drittens umkehren, viertens danken und fünftens gewiss werden. Was fällt auf an dem Text, der uns hier vorgegeben ist? Gleich im Vers 11 wird das Ziel angegeben, zu dem hin Jesus unterwegs war. Jesus war auf dem Weg. Und hier heißt es, es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte. Und wir wissen, was dort geschehen ist, in Jerusalem, auf dem Berg Golgatha, als er sein Leben für uns Menschen gab. Und dazu kommen wir später noch. Jesus kommt in ein Dorf auf diesem Weg und 10 aussätzige Männer rufen aus einiger Entfernung: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Der erste Schritt zum Glauben ist die Bitte, das Bitten. Jesus, hilf. Die Situation der aussätzigen Männer war furchtbar. Das muss man sich vor Augen halten. Zum einen war Aussatz eine widerliche, quälende, entstellende Krankheit, die, wenn sie entdeckt wurde, sofort zum Ausschluss aus der Gemeinschaft geführt hat. Sofortiger Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und die Vorstellung war auch, dass Aussatz nur diejenigen bekamen, die eine besondere Größe an Schuld auf sich geladen hatten. Also somit galten sie auch als von Gott verworfen. Also ein furchtbares Leben. Man verfaulte quasi am lebendigen Leib und es war ekelhaft für sich selbst anzufühlen und für andere anzusehen. Das war die Situation dieser 10 Männer und die Not vereinte sie, obwohl sie aus unterschiedlichen Stämmen kamen. Und wir wissen, dass die Juden und die Samariter verfeindet waren und zum Ende heißt es ja, dieser eine Samariter kehrte um. Nun, was spricht gleich am Anfang zu uns? Jeder Mensch von uns steht in einer bestimmten Situation, in bestimmten Umständen, hat seine eigenen Themen und Nöte und Krankheiten, vielleicht eine todbringende Krankheit, eine Diagnose, die furchtbar ist. Heutzutage ist Krebs, ja, so dieses sofort, wenn man hört Krebs, wir erschrecken davon, ist furchtbar, in so einer Diagnose zu leben und man fragt sich, gibt es noch Hoffnung? Was für eine Ermutigung hier in diesem Text. Du sollst heute hören, dass du zu Jesus rufen kannst, dass du ihn bitten kannst und bitten sollst, egal in welcher Situation und in welchen Umständen du dich befindest. Jesus hört. Und so wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war und nicht zufällig vorbeigegangen ist bei diesen und diese 10 Aussätzigen getroffen haben, so ist es auch kein Zufall, wenn du heute zu Jesus bittest, weil du eine Not hast oder weil du eine Sache hast, die dich beschäftigt. Herr, erbarme dich. Der zweite Schritt zum Glauben, der erste ist das Bitten, der zweite ist das Gehen. Die Heilung, die Erhörung der Bitte, das Erleben der Gebetserhörung beginnt damit, sich auf das Wort Jesu hin in Bewegung zu setzen. Auf das Wort Jesu hin. Jesus fordert zum Glauben auf. Und so werden auch heute Menschen gesund. Im Glauben auf das Wort hingehen und sich nicht vom Unglauben abhalten lassen. Nein, ich glaube dem Wort Jesu, dass er spricht. So haben wir es auch erlebt. Und es ist großartig. Damals, als die Renate schwer diese Krebserkrankung hatte, war auch die Frage, Herr, hilf, Herr, erbarm dich. Und wir haben ein Wort empfangen aus den Losungen eines Morgens, die Geschichte mit Daniel, als er in die Löwengrube geworfen wurde und dann kam er raus, sozusagen der König Darius sagt, ist dir was passiert? Ja. Und da heißt es, es wurde keine Verletzung an ihm gefunden. Und dieses Wort hat uns aufgerichtet. Dieses Wort hat Renate begleitet durch alle Behandlungen hindurch bis zum Ende, bis zur Befreiung und auch jetzt noch. Es ist etwas, was uns trägt. Und so könnte ich viele Geschichten erzählen, auf ein Wort hin zu glauben. Und es ist großartig. Und so sollen die 10 Aussätzigen sich auf den Weg machen und zum Priester gehen. Und alle 10 erleben dasselbe. Alle 10 werden, weil sie dem Wort Jesu vertrauen, alle rein. Bis dahin alles prima. Jetzt könnte die Predigt beendet sein. Ja, ihr könnt nach Hause gehen. War schon eine große Ermutigung. 2 wichtige Dinge. Die Macht der Bitte zu verstehen. Damit kann ich schon ganz viel anfangen. Und auch auf das Wort Jesu hin zu gehen. Glauben an das Wort Gottes. Wenn wir jetzt nach Hause gehen, fehlt uns trotzdem das Wesentliche. Dann bleiben wir auf halber Strecke stehen. Und viele tun das, auch heute. Das haben die 9 von 10 Aussätzigen auch getan. Sie gehen zum Priester, sie lassen sich bescheinigen, geheilt, und sie sind bestimmt heilfroh. Sie sind begeistert, sie laufen zu ihren Familien, sie genießen die Heilung, sie sind glücklich und gesund. Und fragt ihr euch vielleicht, ja, was denn noch? Was brauchen wir denn noch außer Glück und Gesundheit in diesem Leben? Das ist doch großartig. Und ja, es ist großartig, wenn Menschen durch Gebet geholfen wird, durch das Gebet anderer, wenn da etwas geschieht in unserem Leben. Und doch gibt es eine Pointe. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie führt zum 3. Schritt. Umkehren. Nur 1 von 10 kehrt um zu Jesus. Hier steht es wirklich so, Vers 15, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht. Nur einer dachte daran, zu dem, von dem er Hilfe bekommen hatte, zurückzukehren. Ich glaube gar nicht, dass die anderen gottlos waren. Wieso sollten die gottlos gewesen sein? Vielleicht hatten sie auch ihren Glauben, aber die erlebte Situation führte sie am Ende nicht dazu, ihr Leben neu zu denken oder zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wo geht's da eigentlich hin? Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was ist denn jetzt eigentlich los? Von ihrem Weg umzukehren und zu Jesus zu kommen. Nur einer tat das und wir sehen, was seine Umkehr bewirkt. Kein rettender Glaube ohne Umkehr zu Jesus. Für viele ist es heute gar kein Thema. Auch für die liberale Theologie ist es überhaupt kein Thema. Hey, was soll's? Gott beschenkt, das genügt. Ich kann weiterleben wie bisher. Ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf kennt ihr noch, oder? Manche zumindest. Dann fehlt aber das Herzstück des christlichen Glaubens. Schritt 4, das Danken. Danken ist noch ein bisschen zu wenig gesagt. Das heißt hier, er kehrte um, pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter, heißt es hier. Dieser eine und dann noch ein Samariter. Ja, also einer, von dem man es nicht erwartet hätte. Kommt dann nachher noch dazu. Also von Kirchenleuten sollte man es doch eigentlich erwarten, von getauften Christen und so weiter. Aber dieser eine kehrt um, fällt auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankt ihm. Nun, dass jemand einem anderen, der ihm etwas Gutes getan hat, dankt, sollte ja selbstverständlich sein. Und dennoch kennen wir das sicher von uns auch, mal ehrlich gesagt, ja. Oftmals ist es kein böser Wille, keine böse Absicht oder Undankbarkeit, sondern schlicht Nachlässigkeit. Wir vergessen einfach zu danken, wenn wir es nicht gleich tun. Andere Dinge kommen dazwischen und irgendwann ist es vergessen. Vielleicht bist du ja heute hier und sagst, okay, das mit dem Glauben, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, dann bekommst du mindestens eine Lektion in der Dankbarkeit oder in der Moral. Es hat Gutes, wenn wir Schlechtes vergessen können. Aber es ist nicht gut, wiedererlangtes Glück hinzunehmen, als müsste es sein. Tut mir leid, aber wir haben keinen Anspruch auf Gesundheit. Wir haben keinen Anspruch auf Glück oder Wohlstand oder gute Beziehungen. Und wir tun gut daran, eine Kultur der Dankbarkeit zu kultivieren oder zu pflegen. Was hier passiert, ist aber noch mehr, als dass sich ein Mensch bei Jesus bedankt für das, was er bekommen hat. Er ist nicht allein dankbar für die Gabe, das waren die anderen sicher auch. Wow, ich bin gesund, super, danke. Aber er sieht hinter der Gabe den Geber. Vielleicht kennst du ja auch den Unterschied. In Situationen, äußerster Not, Verzweiflung, irgendwas, hast du gebetet. Und dann ist was passiert. Du wurdest befreit, erlöst, warst dankbar, hast die Gabe dankbar angenommen, aber es kam nicht zu einer Wende in deinem Leben. Gott wurde dadurch nicht Mittelpunkt. Man kann ihn gut brauchen, wenn es ernst wird. Er ist gut um seiner Gaben willen, aber als Geber interessiert er nicht wirklich. Er muss um unseren Willen da sein, er muss dienstbar sein. Und das ist er ja tatsächlich. Also nicht falsch verstehen. Er verschenkt ja sich freigebig und großzügig. Ich will das Evangelium hier nicht kleinreden. Gott tut uns gerne Gutes. Er richtet sein Reich auf, indem er sich in Liebe für uns opfert. Einfach so aus Liebe. Und dennoch darf gefragt werden, ob wir es erkannt haben, wie dieser eine, der umkehrt, dass es um viel mehr geht, als um den Genuss der Gaben. Der Psalmist drückt es so aus. Wenn ich nur dich habe, verlange ich nichts nach Himmel und Erde. Oder frage ich nicht nach Himmel und Erde. Der Samariter hat auf jeden Fall den Gott für sich erkannt. Da ist etwas ganz, ganz tief in seinem Leben passiert. Das, was die anderen nicht erkannt haben, wird diesem zuteil. Jesus wird zur Mitte seines Lebens. In Jesus entdeckt der Samariter seinen Gott. Und es führt uns zu Schritt 5, Heil empfangen. Als fünften Schritt auf dem Weg zum Glauben sehen wir, wie er den Zuspruch Jesu empfängt. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Glaube ist nicht irgendwie ein Allerweltsglaube. Wisst ihr, so viele sagen, ich habe auch meinen Glauben. Ja? Oder Christen manchmal, ja, ich glaube halt so. Und ich, na, das Wort Gottes ist nämlich nicht so, ich glaube halt irgendwie schon. Aber darum geht's gar nicht. Der Glaube, es ist das persönliche Verhältnis zu diesem Jesus Christus. Ein persönliches Verhältnis. Das zu ihm kommen. Und so können wir sagen, der Glaube an sein Wort hat ihn heil gemacht. Aber der Glaube an Jesus Christus hat ihm das Heil gebracht. Gesund geworden sind alle 10. An Geist und Seele ist nur der eine heil geworden. Rettung schließt in der Ewigkeitsperspektive Heilung immer mit ein. Gott will und Gott kann alles heil machen. Die 9 sind nur glücklich und gesund. Bei ihren Familien, vielleicht wieder in der Arbeit. Und nochmal, daran ist ja nichts falsch. Gott wird nicht sofort wieder die Gesundheit nehmen von ihnen oder sonst was. Wenngleich wir der Frage oder aus der Frage Jesu durchaus einen Vorwurf heraushören können. Wurden nicht alle 10 rein? Wo sind die 9? Vor allem, wo sind die Juden? Also der Samariter kommt hier, wow, aber wo sind denn die, die eigentlich dazugehören? Könnte man heute auch fragen, wo sind die Christen, wo sind die Getauften? Freuen sich an der Güte Gottes, aber wo sind sie? Wo stehen sie vor ihm, wo beten sie ihn an, wo geben sie ihr Leben hin? Dem, der sein Leben uns gegeben hat. Jesus beklagt die mangelnde Umkehr, 90% kehren nicht um und geben Gott die Ehre. Das ist ein starkes Stück. Ich frage mich, ob das heute auch eine ernstzunehmende Statistik sein könnte. Aber so ist Gott. Die Undankbarkeit der Menschen ändert nichts an seiner Großzügigkeit. Lukas 6, 35, er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Und nochmal, alle dürfen Glück und Gesundheit als gute Gaben Gottes empfangen und genießen. Aber gerettet sein ist mehr. Wer ist Gott in deinem Leben, in unserem Leben? Ist er eine entbehrliche Zutat? Meinen Glauben haben und tun, was ich will, das ist nicht, wozu uns Gottes Gnadengeschenk befreien möchte und rufen möchte. Oder ist er der, um den sich alles dreht? Und ich kann es euch sagen, Gott ist der, um den sich alles in meinem Leben dreht. Er ist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich will nicht ohne ihn leben. Ich will nach ihm fragen. Ich möchte seinen Willen erfahren. Ich möchte ihm folgen. Wie ist das bei uns? Weil er unsere Bestimmung ist. Deswegen ruft er uns in eine exklusive Beziehung zu ihm. Er hat ein Anrecht auf unser Leben. Dieses Verständnis ist so selten. Und deswegen fehlt uns auch die Kraft in der Kirche. Aber Leute, wenn wir da ernst machen, wenn wir wirklich zu ihm kommen und sagen, hey, mir ist ja eigentlich alles zweitrangig, wenn nur seine Kraft, wenn nur seine Herrlichkeit, wenn nur das offenbar wird, was er will, wenn dir egal ist, was andere Menschen sagen, wenn du sagst, Herr, ich bin dir dankbar, mach mit mir, was du willst. Ich kann mich auch zum Narren machen, warum? Ist doch egal. Du hast alles für mich getan. Wow, stell dich das vor. Wenn wir, die wir hier in diesem Raum versammelt sind, jeder von uns so lebt. Und wenn wir diese Sehnsucht zusammenbringen, was dann passiert? Die Neuen müssen wissen, dass die Frage nach ihrer Rettung noch unbereinigt ist. Wenn du dich damit begnügst, die Gaben Gottes zu genießen, und wenn dich Gott nicht mehr interessiert, dann musst auch du dich fragen, ob du wirklich bei Jesus bist. Es scheint alles heil, aber die Frage aller Fragen haben sie übersehen. Und wisst ihr, der größte Wohlstand, die beste Gesundheit machen noch nicht die Rechtfertigung vor Gott. Für Jesus ist es wichtig, was mit uns passiert. Und deswegen deute ich die Frage von Jesus, wo sind denn die anderen, als Sorge? Wo sind sie denn? Wir wurden geschaffen zu dieser Beziehung zu ihm und zum Vater. Dazu ist Jesus gekommen. Er bietet den rettenden Glauben allen an. Und deswegen ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt komme ich zum Schluss. Der Aussatz und die damit verbundene Not, das Ausgeschlossensein, ist ein Bild für uns. Wir alle sind Sünder, sagt die Bibel. Wir alle sind vom Aussatz der Sünde befallen. Und wir brauchen jemanden, der uns reinmacht, der unseren inneren Menschen neu macht. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. So lautet die Diagnose der Bibel. Uns allen geht es im Grunde wie den Aussätzigen. Bei ihnen war nur das besonders extrem und deutlich. Sie und wir sind genau in dieser Lage. Und wenn uns nicht geholfen wird, dann führt die Krankheit und die Sünde zum ewigen Tod. Zum ewigen Ausgeschlossensein. Darum kam Jesus. Darum kam er und heilte sie und machte sie rein. Und auch uns hat er vom Aussatz der Sünde gereinigt. Warum konnte Jesus das tun? Warum für sie und warum für uns? Hat mit dem Ziel seiner Reise zu tun. In Jerusalem am Kreuz, da hing er selbst für uns. Wie ein Aussätziger. Völlig entstellt. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Menschen. Hing er da. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Antwort. Jesus konnte diese Aussätzigen heilen, weil er selbst den Platz mit ihnen tauschte. Und Jesus konnte den einen retten und er konnte dich retten und mich retten, weil er selbst unseren Platz als Sünder einnahm. Er ist unser Stellvertreter. Er ließ sich in Jerusalem kreuzigen, nahm alle Sünde auf sich, wie es in Jesaja 53 heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Darum darfst du, wenn du das noch nicht getan hast, Jesus heute bitten. Guter Meister, erbarm dich über mich. Und du darfst wissen, er hat sich bereits erbarmt. Sein Erbarmen hat ihn ans Kreuz gebracht und er hat dabei deine und meine Rettung vollbracht. Sein Wort sagt es, wer glaubt, hat das ewige Leben. Nur der Glaube kann uns retten. Nimm dieses Wort und geh damit los. Geh auf dieses Wort hin. Kehr um. Mach Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens, wenn du es noch nicht getan hast. Aus Dankbarkeit komm zu ihm und dann wirf dich ihm zu Füßen und sag Danke, Jesus. Und dann wirst du sein Wort hören, das er auch zu diesem Aussätzigen gesagt hat, steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Und wisst ihr, was das für ein Gehen ist, was das für ein Aufrichten ist? Steh auf. Jesus ist auferstanden vom Tod. Wir dürfen aufstehen. Wir dürfen gehen. in seiner Kraft, durch seine Gnade, weil er mit dir ist. Und für die, die ihn schon kennen, die Erwählung schon angenommen haben, ist wieder die Frage, immer wieder neu, ist Jesus Mittelpunkt? Ist er Mittelpunkt? Er ruft seine Gemeinde heute, ihm nachzufolgen, bereit zu sein für die Menschen um uns herum. Lasst uns ihm neu folgen, neu bereit sein, uns gebrauchen zu lassen. Viele Menschen sind heute noch vom Aussatz befallen, der Sünde, der Gebundenheit, der Hoffnungslosigkeit. Und sie warten darauf, dass ihnen jemand zuspricht. Du bist rein. Ich habe heute wieder ein paar Kerzen mitgebracht und wie gesagt, es ist nur für manche ist es eine Hilfe, zu kommen. Und vielleicht ist da ein Schritt, den du heute gehen willst. Vielleicht der Schritt zu Jesus hin, erbarm dich. Vielleicht hast du eine Krankheit und sagst, ich komme heute und bitte. Oder ich komme heute und gehe auf ein Wort hin. Oder ich komme heute, weil ich so dankbar bin und weil ich es dir heute sagen will und weil ich mich dir heute geben will. Was immer dein Schritt ist, geh nicht aus diesem Gottesdienst, wenn du nicht klare Sache gemacht hast. Manche nervt es, dass ich immer auf Veränderung hin predige. Mich nervt es nicht. Ich liebe es. Ich möchte nicht derselbe sein nächstes Jahr um die Zeit. Ich möchte verändert, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Hey, nächstes Jahr wird es vielleicht 2 Gottesdienste feiern, weil einfach zu viele Leute kommen. Nicht, weil wir so toll sind, weil er so groß ist und weil wir unseren Auftrag ernst nehmen. Jesus zu bezeugen, Menschen mitzunehmen, zu sagen, hey, das musst du dir anhören. Und zu glauben, dass das Wort Gottes in ihre Herzen geht, sie verändert werden. Deswegen ist es wichtig, auch aufzustehen. Mensch, hier sind so viele Menschen, die so lange gläubig sind. Du bist Vater, du bist Mutter im Glauben. Du musst da sein, hier bin ich mit meiner Zeit. Ich baue nicht nur mein Reich, ist auch schön. Ist Dankbarkeit, alles wunderbar. Aber auch da zu sein, ich will Mentor sein für andere. Für junge Menschen im Glauben. Ich will mich mit meiner Zeit zur Verfügung stehen. Wir brauchen das heute als Kirche. Und es ist nichts als Gnade, als dankbar. Ja, wenn du es aus Druck machst, vergiss es. Wenn du sagst, damit kann ich Gott gefallen, dann ist er mit mir zufrieden. Darum geht's gar nicht. Du bist schon geliebt. Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen. Wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir danken dir, dass es ausrichtet, zu was es gesandt wurde. Und so komm, Heiliger Geist, erfülle uns heute, wenn wir jetzt zu dir kommen in Anbetung und Lobpreis, dass wir uns von dir ansprechen und verändern lassen. Herr, du bist so gnädig. Und du bist so gut, voller Erbarmen, voller Liebe.